Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Krisensituationen und damit verbundene Restrukturierungen stehen regelmäßig auch im Zusammenhang mit Finanzierungsfragen und dem Einstieg eines oder mehrerer Finanzinvestoren. Seit dem letzten Jahr bietet das Staruk für solche Investoren neue Möglichkeiten. Diese können nun auch außerhalb eines Insolvenzverfahrens Assets oder Beteiligungen gegen den Willen der Gesellschafter, der Zielgesellschaft, erwerben. Dieses auch als Distressed M&A, also dem Kauf oder Verkauf von Vermögen unter Unternehmen in der Krise bezeichnete Szenario, gehört zum Alltag im Rahmen außergerichtlicher oder gerichtlicher Restrukturierungen. In diesen Situationen spielen oftmals auch strategische Überlegungen auf Investorenseite eine entscheidende Rolle. Ob es den einen richtigen Zeitpunkt für ein Kriseninvestment gibt und welche Restrukturierungsszenarien aus rechtlicher Sicht für Investoren besonders attraktiv sind, wollen wir natürlich neben weiteren Fragen mit unseren heutigen Gästen, dem Investmentspezialisten Benedikt Ziensack von Silvercord Capital Partners und dem Insolvenz- und Restrukturierungsexperten Rechtsanwalt Dr. Alexander Höpfner von der Kanzlei AC Tischendorf diskutieren. Benedikt und Alexandra, wir sagen hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Benedikt, du hast an der University of Warwick in England Accounting und Finance studiert und dann deine Karriere bei der Credit Suisse in London im Investmentbanking begonnen. Im Jahr 2013 bist du zur amerikanischen Anchorage Capital Group gewechselt, einem Investmentfonds, der zu den 100 größten weltweit zählt und sich auf Turnaround und Special Situation Investments in Nordamerika und Europa spezialisiert hat. Dort bist du zuletzt als Director für die Investments im deutschsprachigen Raum verantwortlich gewesen und hast in dieser Funktion große Restrukturierungsfälle in Deutschland begleitet. Unter anderem warst du auf der Seite angelsächsischer Finanzinvestoren in dem Insolvenzverfahren des Windturbinenherstellers Senvion tätig, um einen Massekredit im dreistelligen Millionenbereich zu verhandeln. Und im Verfahren Bavaria Yachtbau hast du auf der Seite der Sicherheitengläubiger den Verkauf des Unternehmens aus der Insolvenz begleitet. Darüber hinaus hast du Investments im Zusammenhang mit der isländischen Bankenkrise und auch in den Golfstaaten betreut. Im vergangenen Jahr, 2021, hast du zusammen mit Timo Kienle eine Investmentgesellschaft Silvercord Capital Partners in Luxemburg gegründet, die ihren Fokus auf Investitionen im mittelständischen Insolvenz- und Restrukturierungsmarkt in Deutschland legt.
Ja, und kommen wir damit zur Vorstellung unseres zweiten Gastes, Herrn Dr. Alexander Höpfner. Alex, du bist seit über 20 Jahren als Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter tätig und seit dem Jahr 2020 Partner der speziell auf Restrukturierungen ausgerichteten Wirtschaftskanzlei AC Tischendorf am Standort Frankfurt am Main. Du hast in Mainz und Frankfurt Jura studiert und hast deine Karriere im Jahr 1996 bei Westphal und Spilker, heute SKW Schwarz, begonnen und später in der Kanzlei Bernser und Lautendach, später firmierend unter BBL Bernser Borgdorf, als Partner fortgesetzt. Du bist regelmäßig als Sanierungsgeschäftsführer oder Generalbevollmächtigter in größeren Restrukturierungsfällen in Eigenverwaltungs- und Schutzschirmverfahren tätig, zuletzt beim Modeunternehmen Hallhuber in München und dem Maschinen- und Anlagenbauer Saurer Spinning Solutions mit Sitz in Aachen. Daneben begleitest du auch Eigenverwaltungsverfahren als gerichtlich bestellter Sachwalter, zum Beispiel das Unternehmen Picard Lederwaren aus Offenbach. Du bist Gründungsmitglied des Forums 270 Qualität und Verantwortung in der Eigenverwaltung e.V. sowie Mitglied der TMA Deutschland e.V. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für euch unsere berühmten vier Fragen vorbereitet, die wir diesmal unter euch ein klein wenig aufgeteilt haben.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Eigentlich meine gesamte Berufslaufbahn von über 10 Jahren. Ich habe meine Karriere bei Credit Suisse im Bereich Leveraged Finance begonnen, wo ich mich auf die Finanzierung von verschuldeten Unternehmen fokussiert habe, speziell High Yield Bonds. Und das war dann gewissermaßen auch der Anknüpfungspunkt, als ich im Jahr 2013 auf die Investorenseite gewechselt bin, mit Fokus auf Insolvenz- und Restrukturierungsfälle.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Ja, das Faszinierende ist, dass man letztendlich immer wieder neue Situationen, herausfordernde Situationen vorfindet, sowohl in der Beratung als auch in der Insolvenzverwaltung. Es sind immer multidisziplinäre Teams am Start und es ist keine reine juristische Tätigkeit, sondern eben auch stark betriebswirtschaftlich geprägt und es ist wirklich niemals langweilig und immer herausfordernd. Über die Jahre hat man dann auch Branchenkenntnisse aufgebaut, die weitreichend sind, sodass man im Grunde genommen zweimal wieder Branchen vorfindet, die man schon mal hatte, aber die Situation ist immer wieder neu herausfordernd.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Die Frage ist für mich etwas schwierig, weil ich wahrscheinlich selber mein größter Kritiker bin. Aktuell würde ich sagen, dass sicherlich die Gründung von Silvercode Capital und die Tatsache, dass uns renommierte Investoren Kapital für unseren Fonds zur Verfügung gestellt haben, ein Meilenstein ist. Andererseits muss man dazu sagen, dass der Erfolg für uns als Investoren nur über sehr lange Zeiträume gemessen wird. Und deshalb habe ich mir eigentlich die Einstellung zu eigen gemacht, dass man jeden Tag aufs Neue beginnt und gewissermaßen nach dem Erfolg vor dem Erfolg ist.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Die berufliche Entscheidung, die ich anders treffen würde, wäre, dass ich zum Berufseinstieg direkt einen MBA flankierend parallel übernehmen würde und ausführen würde, weil die juristische Ausbildung, die man seitens der Universität und im Referendariat genießt, doch nicht auf eine Restrukturierungstätigkeit ausgerichtet ist, sondern eher auf die Befähigung zum Richteramt. Und das ist nicht etwas, was einem in den Restrukturierungssituationen wirklich weiterhilft.
Benedikt, ihr konntet mit eurem Fokus auf Distressed Investments in Deutschland signifikante zweistellige Millionenbeträge von Investoren für eure Fonds gewinnen. Was macht Kriseninvestition allgemein und vor allem in Deutschland so interessant?
Ja, also es gibt ja das geflügelte Wort, in Krisen bestehen bekanntlich Chancen. Das ist natürlich auch ein Ansatzpunkt für Investoren, die opportunistisch in Finanzinstrumente, Finanzverbindlichkeiten von Unternehmen im Umfeld einer Restrukturierungs- oder Insolvenzsituation investieren. Man kann vielleicht mal allgemein sagen, was ist überhaupt die Anlagestrategie von Investoren wie uns? Wir kaufen im Endeffekt Fremdkapitalinstrumente oder Forderungen gegenüber Unternehmen im Rahmen einer Insolvenz- oder Restrukturierungssituation, entweder mit dem Ziel, an einem Verfahren aktiv mitzuwirken oder zu einem späteren Zeitpunkt in einem Insolvenzverfahren zum Beispiel Forderungen zu erwerben.
Was mir auffällt, Benedikt, wenn ich über amerikanische Investments, Kriseninvestments nachdenke, dann kommen mir sofort Stichworte wie Airlines, Autovermieter oder auch Filmstudios, MGM zum Beispiel, in den Sinn. Wenn ich über deutsche Investments nachdenke, tue ich mich da schwerer auf Kriseninvestments, die also von Fonds getrieben sind. Worin unterscheiden sich deutsche Investments im Vergleich zu angelsächsischen Restrukturierungsfällen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es hängt sehr stark auch mit den Gegebenheiten der Finanzierungsmärkte im angelsächsischen Markt gegenüber dem deutschen Markt zusammen, was dann letztlich den Restrukturierungsmarkt bedingt. Vielleicht kurzer Blick nach Übersee. Der amerikanische Finanzierungsmarkt für verschuldete Unternehmen ist sehr stark syndiziert am Kapitalmarkt. Das heißt, dort werden Kredite und Anleihen eigentlich primär an Kapitalmarktinvestoren vergeben. Was natürlich auch zur Folge hat, dass wenn ein Unternehmen dann in eine Schieflage gerät, letztlich diese Kapitalmarktinvestoren ihre Anleihen oder Kredite am Sekundärmarkt, am Kapitalmarkt weiterverkaufen. Und das führt dazu, dass sich in großen Branchen, du hast sie gerade genannt, in Restrukturierungsfällen dann zwangsläufig eigentlich opportunistische Investoren am Tisch habe und damit eine relativ homogene Gläubigerschaft habe. In Deutschland ist der Finanzierungsmarkt allein schon wesentlich vielschichtiger. Ich habe immer noch einen sehr großen Bankenmarkt, der insbesondere Mittelstand relevant ist. Es gibt Schuldscheindarlehen, es gibt Private Debt Fonds und es gibt auch syndizierte Anleihen und Kredite. In einer Restrukturierungssituation habe ich aufgrund dieser Vielschichtigkeit des Finanzierungsmarktes natürlich auch eine sehr unterschiedliche Gläubigerschaft. Und es findet eigentlich tendenziell weniger Handel am Sekundärmarkt statt, was zur Folge hat, dass wenn ich eine Restrukturierungssituation habe, ich vor wesentlich komplexere Situationen gestellt werde. Und das macht es für uns als Investor interessant, weil wir sozusagen dieses Feingefühl oder auch die Expertise haben müssen, sozusagen mit der Vielschichtigkeit der Gläubigerschaft oder Finanzierungsinstrumenten umgehen zu müssen.
Alex, Restrukturierungen können im Rahmen ganz unterschiedlicher Szenarien bekanntlich umgesetzt werden. Das Ganze kann komplett außergerichtlich im Rahmen eines Asset- oder Share-Deal mit oder ohne Restrukturierungsplan oder aber auch klassisch im Rahmen eines Regelinsolvenzverfahrens mit Insolvenzplan erfolgen. Welche dieser Varianten haben sich aus deiner Sicht in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Kriseninvestments besonders hervorgehoben und warum?
Das ist im Grunde genommen ein weitreichender Handwerkskasten, der uns ja mittlerweile zur Verfügung steht, angefangen von der außergerichtlichen Restrukturierung, Sanierungsmoderation mit dem Staruk und Starukplan und dem Insolvenzplan, so dass ich sage, es kommt eigentlich darauf an, wann man wie den Einstieg in das Verfahren und in die Restrukturierung auswählen möchte, um das richtige, sage ich mal, Werkzeugtool aus dem Werkzeugkasten herauszunehmen, so dass aus unserer Erfahrung in der Beratungspraxis sehr viel Zeit darauf zu verwenden ist, welches Tool ist denn jetzt das Richtige, um das Investment, was man erreichen möchte, auch tatsächlich umzusetzen. Wie du schon gesagt hast, Heiko, wäre ja, wenn man mal auf der Zeitachse beginnt zu denken, die erste Stufe, wo man sich eigentlich als Investor beteiligen könnte, die außergerichtliche Restrukturierung, wobei da natürlich es regelmäßig so ist, dass die bestehende Stakeholder-Gemeinschaft im Grunde genommen die Sanierung vorantreibt und aus meiner Wahrnehmung ist nicht so häufig passiert, dass man dann in einer außergerichtlichen Situation bereits ein noch zu sanierendes Unternehmen letztendlich als Investor mit in das Portfolio nimmt. Spannend wird es dann im Grunde genommen, wenn man den Staruk-Plan als Investment-Tool benutzt, der ja nun sehr auch dafür ausgelegt ist, Kapitalmaßnahmen durchzuführen.
Wobei also wir jetzt ja gerade, wir haben in der letzten Folge mit Matthias Hofmann über das Verfahren Eterna gesprochen. Da ist ja genau eine andere Situation entstanden, dass ja ein weiterer Investor, also sozusagen es gab einen Erstinvestor, mit dem auch der Restrukturierungsplan erstellt wurde. Und dann ist relativ kurzfristig noch ein Zweitinvestor auf den Plan getreten. Mit der Folge, dass dann sozusagen nachdem der abstimmungsfähige Restrukturierungsplan schon da war, auch schon die entsprechende Versammlung einberufen war, dass das dann nochmal aufgehalten wurde, nochmal verschoben wurde, um sozusagen auch dann den zweiten Investor hier mit einzubinden. Ist das eine Blaupause, kann man vielleicht sagen, weil du hast es gesagt, Ähnliches kann ich auch im Insolvenzplan machen. Die Regelungen sind sich ja sehr gleich. Ist das eine Blaupause sozusagen für so Co-Investments, die wir zukünftig sehen könnten?
Absolut. Also das darf ich deswegen auch sagen, weil ich derjenige war, der den Investor dort bei Eterna auch praktisch als Co-Investor platzieren konnte. Deswegen auch aus eigener Anschauung sagen, ja, das halte ich absolut für eine Blaupause. Also ich glaube, das Eterna-Verfahren war jetzt im Grunde genommen das erste Verfahren, wo man mal probiert hat, einen Investor sehr spät im Verfahren zu platzieren. Es war ja dort so, dass der Restrukturierungsplan nach Staruk bereits eingereicht war und auch ein Abstimmungstermin bereits anberaumt war. Trotzdem ist es gelungen, den Co-Investor hier zu platzieren und das hängt mit einer gesetzlichen Regelung zusammen.
Benedikt, aus deiner Sicht als Investor, Konkurrenzsituationen sind ja für dich, ich sage mal, das tägliche Brot sozusagen. Es gibt ganz verschiedene Bieter-Szenarien. Aber wie ist das hier in so einem außergerichtlichen Restrukturierungsplan, wo wir ja noch relativ weit, also wir sind nicht mehr in der nur außergerichtlichen Runde, Sanierungsrunde sozusagen, sondern wir sind schon ein Stückchen ans Gericht rangerutscht. Und jetzt kommt auf einmal, ich sag mal, so ein Nebenbuhler dort mit überraschend auf das Spielfeld. Wie geht man als Investor damit um und was bedeutet das auch, wenn ihr so in solche Investments hineingeht, als möglicherweise Erstinvestor dann?
Ja, also ich glaube, da kann man zwei Perspektiven drauf haben. Ich glaube, die erste Perspektive wäre mal die ganz neutrale. Die neutrale Perspektive ist, dass Wettbewerb das Geschäft belebt. Und in dem Fall würde ich sagen, ist Wettbewerb vor allen Dingen gut für die Gläubigerschaft, denn es führt im Endeffekt zu einem besseren wirtschaftlichen Ergebnis für die Gläubiger und stellt sicher, dass nicht sozusagen ein Investment-Deal im Hinterzimmer gewissermaßen zulasten der Gläubiger vonstatten geht. Und das ist ja eigentlich positiv für die Gläubigerschaft.
Wobei wir natürlich auch wissen, dass der Investor nicht primär auf das Wohlwollen oder auf das Wohlergehen der Gläubiger schaut.
Jein, ich glaube, wir haben gelernt, und das ist sicherlich auch so ein bisschen in unserer DNA, dass wir uns in einem Restrukturierungsprozess immer verschiedenen Stakeholdergruppen stellen müssen. Und wir haben eigentlich gelernt, dass wenn wir möglichst konsensual mit den meisten Parteien umgehen können, dass wir dann eigentlich auch gute Erfolge erzielen, weil wir wahrgenommen werden als eine Partei, die eine solche Restrukturierung auch in einem recht straffen Zeitrahmen delivern kann. Und ich glaube, das ist so der zweite Punkt, wie gehen wir mit so einer Situation um? Wir präsentieren uns als glaubwürdigen Investor in Situationen, erwarten aber auch sozusagen von unserer Gegenseite, dass wenn wir als Partner sozusagen ausgewählt werden, dass dieses Unternehmen dann den Weg mit uns geht. Und ich glaube, das ist letztlich auch das Differenzierungsmerkmal. Natürlich kann es passieren, dass andere Fonds oder Wettbewerber sich dann involvieren. Aber das ist dann letztlich einerseits eine Preisfrage, aber auch andererseits, was kann der Investor vielleicht zusätzlich noch liefern? Man muss ja sehen, eine Restrukturierung ist ja komplexer, als einfach nur Geld sozusagen für die Gläubigerschaft auf den Tisch zu legen. Da geht es ja auch darum, um Transaktionssicherheit und vor allen Dingen dann auch, wie geht es mit dem Unternehmen danach weiter? Stichwort zum Beispiel New Money Need. In den meisten Restrukturierungsfällen habe ich einen großen Kapitalbedarf für das Unternehmen, um zum Beispiel operative Verluste zu decken oder auch neue Investitionen für das Unternehmen zu tätigen. Und da brauche ich natürlich einen kapitalstarken Investor, der das auch mitfinanzieren kann, perspektivisch sozusagen zeitnah mit uns einen Restrukturierungsabschluss zu erzielen.
Alex, es ist ja so, dass diese Situation ja doch im gewissen Sinne antizipiert werden müssen, nämlich die Frage, wie reagiert denn überhaupt der andere Investor, der hier schon an Bord ist, auf das Ansinnen noch, dass ein weiterer hinzukommt? Wie wird er mit der Situation umgehen? Man muss ganz sicher auch mit der Gefahr rechnen, dass der Deal insgesamt scheitert. Wie kalkuliert man das ein? Bereitet man sich darauf vor, vielleicht nicht nur hinzuzutreten und einen Beitrag, einen Teilbeitrag zu leisten, sondern vielleicht sogar in die Situation zu kommen, all in gehen zu müssen und dann zu sagen, okay, dann machen wir es komplett?
Absolut. Also um das auch deutlich zu machen, der Investoreneinstieg jetzt, wie auch bei Eterna praktiziert, des Co-Investors funktioniert nur, wenn eine Gläubiger-Besserstellung am Ende des Tages da auch rauskommt. Es ging gar nicht darum, einen Co-Investor beizustellen, um das gleiche wirtschaftliche Ergebnis für die Gläubiger zu erzielen, sondern das war ein besseres Ergebnis. Und das ist im Grunde genommen auch der Ansatz, um rechtlich da reinzukommen, denn wenn ein Gläubiger ein besseres Angebot bekommt oder eine höhere Gläubigerbefriedigungsquote bekommt, dann wird er einem Plan, wo immer er auch eingereicht ist als Stark- oder Insolvenzplan, ja vermutlich nicht zustimmen, weil er sagt, wieso nehmen wir denn nicht noch den Co-Investor mit auf? Und in dem Moment habe ich praktisch die Sperrwirkung des Gesetzes. Dann kann nämlich das Gericht die fehlende Zustimmung dieses Gläubigers nicht mehr ersetzen, weil das Ergebnis wäre, dass der Gläubiger schlechter behandelt werden würde. Das heißt, über den Trigger Besserstellung der Gläubiger positioniere ich einen Co-Investor, mit dem man reden sollte, sage ich jetzt ganz vorsichtig, nicht muss. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Heiko, den du angesprochen hast. Das sollte der juristische Einstieg in so eine Situation sein, aber es sollte am Ende konsensual werden. Also wenn man den Fall zu Ende denkt und sagt, wir streiten uns da in so einen Plan rein und das Gericht möge dann entscheiden, welches Angebot maßgeblich ist und die Gläubiger haben vielleicht zwei Pläne, über die sie später abstimmen müssen und keiner weiß mehr, welcher der maßgeblich ist, dann bewegen wir uns in den Bereich von Beschwerden, die vielleicht am Ende bis zum BGH gehen, da gibt es keine Transaktionssicherheit mehr und das Ergebnis wird sein, dass kein Investor am Ende mehr dort an Bord ist. Das heißt, ich glaube, dass der juristische Einstieg richtig gewählt werden muss über die Besserstellung der Gläubiger und dann ist man bei seriösen Investoren eigentlich immer schon im Gespräch und dann sind sich alle Parteien einig, dass es fürs Unternehmen das Beste ist. Benedikt hat es vorhin auch gesagt, es geht ja nicht nur schnöde um die höhere Insolvenzquote, sondern es geht auch um eine sichere Durchfinanzierung des Unternehmens, sodass man dann im Grunde genommen bei vernünftigen Restrukturierern eigentlich in einen Dialog kommt, wo man sagt, das ist doch jetzt das Beste für das Unternehmen, das ist doch jetzt auch das Beste für die Gläubiger und deswegen setzen wir uns hier auch zusammen. Also ich halte das für nicht Streit durchführbar. Also das kann man nicht auf dem Gerichtsflur klären, so ein Thema, sondern das muss man möglichst schnell klären und zwar konsensual.
Das gilt dann aber in beide Richtungen, nicht? Also auch als Erstinvestor muss ich dann damit rechnen, dass noch jemand kommt und ich vielleicht noch einen Notgroschen in der Tasche haben muss, oder?
Aber das ist das Spiel, was in der Insolvenzordnung vereinbart ist. Da geht es um Gläubigerbesserstellung. Und ich kann nicht als Investor sagen, ich möchte meine Gläubiger jetzt schlechter behandeln und weil ich jetzt einfach zum Zuge kommen muss, ich muss mich dem Wettbewerb stellen. Es steht mir ja völlig frei zu sagen, wenn ein potenzieller Co-Investor mehr bietet, dass ich sage, dann biete ich eben noch mehr als der Co-Investor. Also das will ja die Insolvenzordnung, die Kongruenzsituation generieren oder auch das Staruk, dass man sagt, es geht hier um eine Besserstellung der Gläubiger und dann findet halt auf Investoren Einstiegsseite ein Bieterwettstreit statt und das ist im Sinne des Unternehmens und das ist im Sinne der Gläubiger und das ist gewollt.
Also ich höre bei euch beiden das Stichwort Stakeholder Management raus, also das heißt ja nichts anderes als man muss miteinander sprechen, man muss da den Konsens suchen. Ich würde das auch so sehen, das kriege ich nicht streitig sozusagen über die Bühne, zumindest nicht in einem überschaubaren Zeitraum mit der notwendigen Sicherheit für alle Beteiligten. Aber trotzdem nochmal, Benedikt, an deine Sichtweise herangetreten und da sozusagen die Brille aufgesetzt des Investors, führt das nicht aber dazu, dass ich einfach dieses Investment auch anders bewerten muss, also diese Unsicherheit auch mit aufnehmen muss, dass ich da möglicherweise jemanden noch habe, der ganz spät kommt, in dem Zeitpunkt, wo ich das Investment plane, noch gar nicht kenne, wo ich auch das nicht abschätzen kann, was ist das für einer, mit welchem Anteil, Stichwort Sperrminoritäten etc., auch der Fokus sozusagen des Investments, kurzfristig, langfristig, was auch immer dahinter stecken mag, das beeinflusst doch, glaube ich, schon eure Überlegung am Anfang sozusagen, will ich mich investieren und wie will ich mich dort einbringen in das Verfahren?
Natürlich, ich glaube, die meisten Finanzinvestoren inklusive uns haben natürlich in den Restrukturierungssituationen immer einen gewissen Kontrollgedanken. Und nicht nur deshalb, weil man sozusagen aus egoistischen Gründen einfach das Unternehmen kontrollieren will, sondern eigentlich primär aus pragmatischen Gründen, weil man auch nicht will, dass sozusagen die Inhaberschaft des Unternehmens an verschiedene unter verschiedenen opportunistischen Fonds aufgeteilt wird, die dann selber vielleicht nicht mehr entscheidungsfähig sind, weil die Gruppe der Eigentümer sozusagen zu differenziert ist. Auch solche Fälle habe ich schon in Restrukturierungssituationen erlebt, wo es sozusagen verschiedene Eigentümer gibt, die dann unterschiedliche Interessen haben. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich vergegenwärtigt, inwieweit ein Co-Investor Sinn macht und es Sinn macht, den mit ins Boot zu nehmen. Ich glaube, prinzipiell spricht nichts dagegen. Es kann ja auch manchmal sein, dass der Co-Investor Expertise oder Fähigkeiten mitbringt im Hinblick auf die Unterstützung der Restrukturierung, sodass man da durchaus auch offen sein kann. Ich glaube, wie gehen wir mit der Unsicherheit um? Die kann man wahrscheinlich gar nicht wegmachen. Es ist immer so, dass wir uns diesem Wettbewerb stellen müssen. Das ist auch Teil unseres Geschäftes. Es kann natürlich auch dazu führen, dass sich die Bewertungssituation derart ändert, dass eine Situation für uns dann auch nicht mehr interessant wird und wir dann sozusagen von der Situation komplett zurücktreten. Wir sind letztlich als Investoren natürlich auch angehalten, wirtschaftlich sinnvoll zu arbeiten und eine Rendite für unsere eigenen Investoren zu erzielen. Das heißt, wenn sich die Bewertungsmaßstäbe zu sehr verschieben, dann würden wir auch von einem Investment gegebenenfalls zurücktreten.
Alex, nochmal zurück auch zu der juristischen Begleitmusik. Du hattest eben schon so in einem Nebensatz angesagt, es könnte ja auch zwei Pläne geben. Ich glaube, das kann ja nicht das Ziel sein. Du hast das Szenario dann ja aufgemacht und hast gesagt, dann gibt es möglicherweise hier Beschwerdethematiken bis hin zum BGH und so weiter. Wie sieht sozusagen die optimale Begleitmusik aus hinsichtlich der Strukturierung des Rechtsrahmens? Also offensichtlich ja keinen zweiten Plan vorlegen.
Nein, zumal man sich ja dann auch die Frage stellen muss, wenn ein Plan bereits eingereicht ist, kann denn überhaupt noch ein zweiter Plan eingereicht werden? Und wenn ja, von wem denn bitte überhaupt? Denn der Schuldner müsste ja im Grunde genommen einen parallelen Plan vorlegen. In den Insolvenzverfahren wäre es natürlich anders. Da könnte der Insolvenzverwalter auch noch einen konkurrierenden Plan als Planinitiator einführen.
Lass mich ganz kurz da nochmal einhaken. Also sozusagen, da muss man dann schon ein bisschen genauer unterscheiden. Sozusagen Restrukturierungsverfahren.
Richtig.
Kommt nur der Restrukturierungsplan zustande, wenn ihn das Unternehmen vorliegt und nur das ist auch vorlageberechtigt. Richtig. Und im Insolvenzverfahren dann halt eben auch der Insolvenzverwalter zusätzlich oder der Insolvenzverwalter.
Richtig. Es wäre jetzt also theoretisch in einem Starkfall, wo man keinen konkurrierenden Plan einreicht, also denkbar, dass man jetzt praktisch in dem Abstimmungstermin auftritt und zu Protokoll erklärt, dass man hier den Plan ändern möchte. Und dann haben wir juristisch das Problem, das ist genau wie in der Insolvenzordnung, ich kann einen Restrukturierungsplan nur unwesentlich ändern und nicht komplett neu umschreiben. Also ich kann nicht sagen im Termin, ich ändere alle Buchstaben dieses Plans und alle Zahlen. Das heißt, die Praxis behilft sich, und so haben wir es auch praktiziert, dann eigentlich damit, wenn es konsensual ist, dass man alle Regelungen, die man treffen muss, um den Co-Investor an Bord zu nehmen, außerhalb des Restrukturierungsplanes regelt, dass man im Grunde genommen das privatschriftlich und notariell auch teilweise beglaubigt, eben die Anteilsübertragung, Kapitalmaßnahmen bei einem Notar vollzieht. Und dann im Grunde genommen mit dem Notarpaket zu dem Abstimmungstermin geht und sagt, so, wir haben alles, was wir für den Investoreneinstieg jetzt benötigen, haben wir bereits vereinbart und wir müssen jetzt im Plan nur noch einige wenige Dinge regeln, denn sonst hätten wir das Problem in einem solchen Änderungsthema, dass das Gericht möglicherweise die Planbestätigung versagt, weil es sagt, das ist ein Verstoß gegen die gesetzliche Planabänderungsbefugnis und wird dann am Ende die Planbestätigung versagen. Also das heißt, man kann in der Praxis dann schon einen Mechanismus entwickeln, wie es funktioniert, aber da bin ich wieder in dem Konsensualen, denn natürlich kann ich das alles nur notariell beglaubigen lassen und protokollieren lassen, wenn ich mich darauf auch verständigt habe. Deswegen sage ich jetzt aus der Praxis auch und aus der juristischen Brille, der Fall ist nicht denkbar, wenn das streitig läuft. Der ist nur denkbar, wenn das konsensual läuft. Das
vielleicht ganz kurz dazu eingehakt, sehe ich auch aus Investorensicht so. Denn letztlich, wenn es zu Streitigkeiten kommt, dann eigentlich bedeutet das immer, es geht zu Lasten des Unternehmens. Und damit verschlechtert sich natürlich auch die wirtschaftliche Perspektive auf das Unternehmen. Das heißt, wir sind auch als Finanzinvestoren, obwohl wir durchaus eigennützige Ziele im Hinblick auf unsere wirtschaftlichen Interessen verfolgen, da sehr mit den Interessen des Unternehmens sozusagen aligned, dass wir nämlich eine konsensuale Lösung wollen.
Aber das ist, Herr Benning, ein ganz wichtiger Punkt. Es ist am Ende gläubigerautonom. Das heißt, wenn es ein konkurrierendes Angebot gibt und ein Co-Investor einsteigen will und die gesamte Gläubigergemeinschaft sagt, das ist uns egal, wir wollen hier die schlechtere Quote haben, wir wollen keinen Co-Investor haben, findet der Fall schlichtweg nicht statt, weil es gläubigerautonom ist. Die haben sich dann für eine schlechtere Quote entschieden, einvernehmlich. Das heißt, im Grunde genommen kann man auch sagen, als Investor kann ich mir auch die Frage stellen, wenn ich einen Co-Investor abwehren möchte, ob ich die Stakeholder-Kommunikation dann intensiviere und sage, liebe Gläubiger, jetzt machen wir eine Roadshow, wir sind besser als der andere, bitte stimmt auch meinem Restrukturierungsplan zu, so schaffe ich es ja auch, an Bord zu bleiben. Und ich halte das auch für richtig, es ist am Ende eine gläubigerautonome Entscheidung und wenn ein Gläubiger sagt, ich will das nicht, weil ich besser gestellt werde in dem anderen Fall, muss man reden. Und wenn alle sagen, es soll so bleiben, muss man eben nicht reden. Und das ist im Grunde genommen die Verhandlungsführung ist vorgegeben vom Staruk oder von der Insolvenzordnung an der Stelle.
Alex, die Geräuschlosigkeit in solchen Sanierungssituationen ist ja eigentlich gewünscht. Und wenn man jetzt nochmal auf den Fall Eterna auch schaut und so ein bisschen auf den Vorteil, dass ein Staruk-Verfahren eigentlich bieten soll, nämlich die Nichtöffentlichkeit des Verfahrens, dann wird das ja dann durchaus, sagen wir mal, konterkariert, wenn es sich um vielleicht auch ein börsennotiertes Unternehmen handelt und auch Ad-hoc-Publizitätspflichten einzuhalten sind. Sind das dann, wenn man auf die Unternehmensgröße schaut, dann ja geradezu die typischen Einfallstore für die Situation über die Konkurrenzsituation, über die wir hier diskutieren?
Absolut. Also man muss ganz klar sagen, dass ich den Staruk-Plan ja und das Staruk-Verfahren so aufgleisen kann, dass ich nicht veröffentliche, vom Grundsatz her, das wird ja noch nicht veröffentlicht, so dass ich im Grunde genommen auch ein ganz lautloses Staruk-Verfahren ablaufen lassen kann, wo nur die Stakeholder dieses Verfahrens Kenntnis von haben und sonst schlichtweg niemand. Das heißt, ich habe dann einfach das Problem als potenzieller Co-Investor, ich erfahre gar nichts von dem möglichen Target, was da vor mir liegt, weil das lautlos über die Bühne geht und auch nicht publiziert wird. Das heißt, man ist dann schon auch als Investor darauf angewiesen, dass man hier vielleicht wie in dem Fall Ad-Hoc-Pflichten vorfindet, wo man schlicht einfach jeden Schritt auch begleiten kann. Ansonsten wird es in der Tat dann vom Informationsfluss relativ schwierig und man findet das Target nicht, weil es einfach nicht wahrnehmbar ist.
Was bedeutet das für euch, Benedikt, wenn ihr sozusagen eigentlich hochinteressante Investments in den Fokus nehmen möchtet, aber die gerade im Starrückfall unter dem Radar stattfinden. Da müsst ihr, was das Thema Informationsbeschaffung anbelangt, ja auch ganz anders agieren, oder?
Ja, also Informationsbeschaffung ist ein Kernteil unserer Investmentstrategie und dessen, was wir tun. Wir sind natürlich in regem Austausch mit unserem Netzwerk der weiteren Restrukturierungs- und Insolvenzbranche. Das heißt, wir haben natürlich auch ein gewisses Verständnis darüber, welche Unternehmen aktuell eventuell in Probleme der Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit geraten können. Und oftmals gibt es ja gewissermaßen Anzeichen dafür schon weit vor dem, bevor das sozusagen akut wird. Und da sind wir natürlich als Investor angehalten, sozusagen das auf dem Schirm zu haben, dass wir sozusagen uns dann in derartige Entwicklungen sozusagen frühzeitig involvieren können.
An dich die Frage, Alex, wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation schauen, was wir sehen im Moment ist, sagen wir mal, das Restrukturierungs- und Sanierungsgeschäft, wenn wir auf die Insolvenzzahlen schauen, eher am unteren Level angekommen. Das hat sehr damit zu tun, dass es eine offensichtlich staatliche Überkompensation, Stichwort Corona-Hilfen, gibt im Moment. Wie verändert sich dieses Spielfeld sozusagen, wenn da jetzt auch noch staatliche Player mit auf dem am Tisch sitzen? Wie schätzt du das ein? Was wird sich da ändern? Wird da das Staruk, sag ich mal, das Hauptmittel werden? Oder was heißt das? Aber ein wesentliches Mittel, sagen wir mal so. Oder wird sich das ganz anders entwickeln?
Also ich glaube, dass das Staruk das wesentliche Mittel sein wird. Und das ist auch unsere Praxiserfahrung, die wir gemacht haben. Wir haben schon einige Staruk-Verfahren vorbereitet, die am Ende nicht scharf geschaltet wurden, weil allein die Vorbereitung des Staruk dazu geführt hat, dass die Parteien sagen, dann lasst uns das mal außergerichtlich bitte lösen. Das heißt, aus meiner Sicht, flapsig gesprochen, ist das Staruk eigentlich ein Beschleuniger für außergerichtliche Sanierung. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch so wenig Staruk-Fälle, weil keiner sich auf dieses neuartige Verfahren, was doch noch nicht so oft praktiziert worden ist, tatsächlich einlassen möchte. Und dann redet man im Grunde genommen eher über eine außergerichtliche Restrukturierung oder dann möglicherweise auch gleich über ein Eigenverwaltungsverfahren. Aber das ist auch das, was wir wahrnehmen. Momentan ist eine hohe Bereitschaft der Stakeholder gegeben, die Dinge außergerichtlich zu lösen.
Benedikt, ist das auch deine Wahrnehmung? Hängt das auch damit zusammen, dass einfach so viel Geld im Markt ist, was irgendwo hin möchte, investiert werden möchte?
Ja, also wir finden natürlich auch das Staruk-Verfahren ein sehr interessantes Mittel sozusagen, um Unternehmen zu restrukturieren. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die Fälle, die wir uns zurzeit anschauen, eigentlich eher in den dem Insolvenzbereich zugehörig sind. Das liegt daran, dass aufgrund der Liquiditätssituation im Markt, du hast es gerade angesprochen, schlichtweg überschuldete Unternehmen durchaus noch Mittel und Wege finden, sozusagen ihre Situation einfach zu verlängern, ohne dass es zwangsläufig zu einer Restrukturierungssituation kommt. Die Fälle, die wir insbesondere gerade in den einschlägigen Sektoren sehen, ob das jetzt Automobil, Retail-Bereich oder der Reise- oder Tourismussektor ist, diese Sektoren sind natürlich, haben nicht nur eine Überschuldungsproblematik, sondern auch teilweise massive Liquiditätsprobleme. Und sofern staatliche Hilfen irgendwann ausgereizt sind, ist halt die Frage, wie gehe ich mit dieser Zahlungsunfähigkeit um? Und leider ist es so, dass nicht alle Unternehmen proaktiv sozusagen das managen, sondern teilweise sozusagen das vor sich herschieben, bis ein Zeitpunkt erreicht ist, dass ich sozusagen außergerichtlich mir relativ wenig Handlungsoptionen gegeben sind. Und das führt dann oftmals dazu, dass diese Unternehmen eigentlich schon kurz vor der Insolvenz leider stehen und sich das sozusagen auf ein Insolvenzverfahren verlagert. Ich würde aber auf der anderen Seite mit Alex übereinstimmen, dass ich sage, perspektivisch gibt es natürlich viele Unternehmen, die im Zuge der Corona-Krise auch unter anderem auf staatliche Hilfe angewiesen waren, KfW-Kredite und sonstiges, was sich perspektivisch wahrscheinlich über ein Staruk-Verfahren adressieren lässt.
Absolut, weil das ist auch unsere Erfahrung. Es sind ja letztendlich Verluste finanziert worden, also Umsatzverluste finanziert worden. Die Unternehmen waren vorher schon nicht gut aufgestellt und sind jetzt eigentlich durch die Neufinanzierung noch schlechter aufgestellt. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie die Kapital- und Zinsleistung für die weitere Verschuldung eigentlich jemals auf der Basis ihrer operativen Geschäftstätigkeit abtragen wollen. Und das erleben wir auch aus den Gesellschafterkreisen natürlich. Da fragt man sich natürlich, natürlich noch viel mehr. Wie kommen wir denn eigentlich nochmal ins Geld, wenn die Fremdfinanzierung dieser Gesellschaften so hoch ist, dass wir eigentlich dauerhaft Verluste erwirtschaften müssen? Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Ich glaube, dass am Ende auch der Druck über die Gesellschaft da aufgebaut wird, die sagen, wir führen hier ein Unternehmen, wo ich eigentlich nicht weiß, warum ich das führe. Geld verdiene ich damit schon lange nicht mehr. Was machen wir da eigentlich? Also diese Frage stellt man sich ja irgendwann. Und deswegen glaube ich, dass auch von Gesellschafterseite da Druck aufgebaut wird, irgendwann zu sagen, das macht einfach keinen Sinn so. Wir müssen jetzt restrukturieren, sei es über Starrung oder über Eigenverwaltung.
Also das ist ja tatsächlich so. Es gibt ja die ersten Studien, wie sich, die Bilanzsituation verändert hat in den letzten ein, zwei Jahren. Und wir wissen ja auch, dass sich gerade bei der KfW auch auf Ausstiegsszenarien vorbereitet wird. Und da spielen natürlich auch solche Themen, außergerichtliche Starrung und auch Insolvenzthemen, da eine Rolle. Ich denke, da wird man auch gut vorbereitet sein, von der Seite sich damit auseinanderzusetzen.
Alex, der Restrukturierungsplan nach dem Starrung, der muss ja auch sicherstellen, dass die planbetroffenen Gläubiger durch den Plan nicht schlechter gestellt werden, als sie ohne den Plan stünden. Abzustellen ist dabei regelmäßig auf das nächstbeste Sanierungsszenario, welches ja regelmäßig das Insolvenzverfahren mit oder ohne Eigenverwaltung sein dürfte. Gehört dann aber auch, wie wir es aus dem Insolvenzverfahren kennen, zuvor als Vergleichsszenario nicht auch ein Dual Track, also die Prüfung eines Verkaufs im Rahmen eines Asset Deals mit dazu, was auch für Finanzinvestoren interessant sein könnte, aber das Verfahren natürlich damit der Halböffentlichkeit aussetzt?
Ja, das ist aus meiner Sicht richtig, denn die Vergleichsrechnung, die man ja dann auch im Starrungplan anstellen muss, einfach darauf abzustellen, dass man sagt, es gibt ansonsten eine Liquidation in einem Insolvenzverfahren, das halte ich für falsch. Denn bei Unternehmen, wo es einen Markt gibt, auch für potenzielle Käufer, wird man eben dann überlegen müssen, könnte es nicht auch ein M&A-Prozess sein? Die Praxis behilft sich oftmals damit, dass man so eine Art Markttest macht, der kein vollständiger M&A-Prozess am Ende des Tages ist und man sich die Frage stellt, könnte es einen Käufer für dieses Unternehmen geben und wenn ja, zu welchem Preis? Sodass man im Grunde genommen so einen M&A-Prozess leiht oder eine Bewertung dazu mal anstellt, eine Unternehmensbewertung anstellt, um dem Gläubiger ein Gefühl dafür zu geben, ob es sich überhaupt lohnt, einen M&A-Prozess zu machen, weil ich bin bei dir, Heiko. Man kann natürlich in keinem Starrungplan parallel noch einen M&A-Prozess loslaufen lassen und zu sagen, unser Starrungplan funktioniert erst, wenn der M&A-Prozess erfolglos war. Da wird kein Investor sich drauf einlassen. Ich schaue jetzt Richtung Benedikt. Also du wirst keinen Starrungplan favorisieren, wenn du sagst, ich muss jetzt erstmal einen einjährigen M&A-Prozess über mich ergehen lassen. Also von daher behilft man sich in der Praxis. Ich habe es auch schon erlebt. Es ist immer plausibel und nachvollziehbar dargestellt, aber man muss es tun. Einfach nur zu sagen, wir haben eine Liquidation in einem Insolvenzverfahren, da würde ich mich als Gläubiger ehrlich gesagt nicht drauf einlassen. Und ein Punkt noch an der Stelle, wer schreibt den Starrungplan? Der Schuldner selbst. Wie kann denn eigentlich der Schuldner selbst jetzt, der ja natürlich auch versucht, seinen Starrungplan bei den Gläubigern zu verkaufen, eigentlich befähigt sein, seine nicht Verkaufsfähigkeit darzustellen, sodass ich glaube, dass man tatsächlich noch eine dritte Partei an Bord nehmen muss, eine entsprechende M&A-Beratung, wo man sagt, die haben das geprüft, das war der Markttest, das ist da rausgekommen, das funktioniert leider nicht, aber das kann der Schuldner nicht selbst erklären, weil das würde ich dem Schuldner an der Stelle als Gläubiger nicht abnehmen.
Benedikt, wir wollen vielleicht zum Ende hin noch mal so ein bisschen auf das internationale Geschäft schauen. Du kennst ja deine Kollegen in London und New York und anderswo auf dieser Welt, die in dem gleichen Sektor tätig sind. Wenn du hier so auf den aktuellen deutschen Rechtsrahmen schaust, ist das für Investoren mit einem angloamerikanischen Investmentverständnis zugänglich? Ist das vermittelbar oder ist das eher ein Mysterium?
Ja, ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, ist wahrscheinlich für die angelsächsischen Investoren schwieriger als für eher lokal ausgerichtete Investoren wie uns. Ist sicherlich auch ein Grund, weshalb wir eine Fondsgesellschaft haben, die einen speziellen Fokus auf Deutschland hat. Aber um vielleicht mal kurz auszuholen, als ich meine Karriere auf der Investorenseite im Jahr 2013 angefangen habe, hat sich eigentlich alles um Comi-Shifts in Deutschland gedreht. Also dass insbesondere größere Unternehmen in Deutschland eigentlich nicht in Deutschland restrukturiert werden sollen, sondern idealerweise in England. Jetzt ist es so, dass natürlich einerseits Brexit passiert ist und das sicherlich problematisch allein schon deshalb ist. Und wir haben in der Zwischenzeit das Darug-Verfahren sozusagen als alternatives Scheme of Arrangement dazu gewonnen. Das heißt, in Deutschland habe ich jetzt zumindest mal mehr Optionen, als ich sie in der Vergangenheit schon hatte mit dem Starhawk. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass der deutsche Markt sich immer noch dadurch unterscheidet, dass die Gläubigerschaft, wie eingangs erwähnt, vielschichtiger ist. Und das bedeutet eigentlich, dass ich in deutschen Restrukturierungsverfahren oftmals zum Beispiel eine Hausbank am Tisch sitzen hat, die eben andere Interessen verfolgt. Und das in den angelsächsischen Räumen, wo die Gläubigerschaft viel mehr aus Finanzinvestoren besteht und damit schon von vornherein sozusagen man sich gewissermaßen eine gewisse Einstimmigkeit hat im Hinblick auf die Ziele, was in Deutschland aufgrund der Vielschichtigkeit der Gläubigerschaft anders sein mag. Und deshalb, glaube ich, braucht man in Deutschland, auch wenn man jetzt einen Starhawk hat, immer noch ein sehr lokales Verständnis über die einzelnen Interessen der Gläubiger, um sozusagen zu dieser konsensualen Lösung zu kommen, über die wir gesprochen haben.
Aber Benedikt, wenn ich da vielleicht darauf erwidern darf, was natürlich eine Variante wäre für diese nicht homogene Stakeholder-Gläubigergruppe, wäre ja, dass man als Investor sagt, ich kaufe die Forderungen der Banken, der deutschen Banken zum Beispiel, erstmal auf, ja, das haben wir auch schon oft in der Praxis erlebt, und bin dann einziger Finanzierungsgläubiger, FK-Finanzierungsgläubiger, und strukturiere dann als einziger Fremdfinanzierer letztendlich das Verfahren auch durch. Das wäre noch eine Variante, dass ich sage, ich will nicht mit einer nicht homogenen Gläubigergemeinschaft zu tun haben.
Ja. Ist ein absolut richtiger Punkt, und das ist eigentlich auch immer unser Ansatz. Wir wollen natürlich im Idealfall lieber einen Großteil der Finanzverbindlichkeiten kaufen oder erwerben, um dann eine gewisse Kontrolle im Verfahren auch zu haben. Man muss allerdings dazu sagen, dass in der Vergangenheit, und das ist sicherlich auch liquiditätsgetrieben, die Erwartungen zwischen Banken oder anderen Kapitalmarktinvestoren auf der Verkäuferseite und uns als opportunistische Investoren auf der Käuferseite in den letzten Jahren deutlich auseinandergelegen haben. Was dazu führt, dass Banken teilweise eben nicht verkaufen und man sich sozusagen dann dieser nicht homogenen Gläubigerschaft gewissermaßen ausgesetzt ist.
Wobei das ja schon ein Problem ist, sage ich mal, oder Problem sein kann, wenn angloamerikanische Investoren sich hier sozusagen in die Pole Position einkaufen auf der Fremdkapitalseite, die mit einem ganz anderen Erwartungshorizont kommen, sowohl was die zeitlichen Belange anbelangt, als auch zu der Frage, wie kann ich den Prozess steuern? Und da, glaube ich, sind wir ja schon im deutschen Recht noch ein bisschen hinten dran im Vergleich zu Amerika oder auch London. Einfach mit diesem Verständnis kommen die ja auch. Und das ist ja auch die Erwartungshaltung. Wenn sie sich hier einkaufen, Geld investieren, dass es im Prinzip so läuft, wie sie es aus ihren eigenen Jurisdiktionen gewohnt sind. Und dann scheitern da manchmal Erwartungshaltungen oder auch Vorstellungen, wie das Investment sich dann entwickeln kann, wenn dann hier sozusagen man dann auf das deutsche Insolvenzrecht oder auch eben auf das deutsche Restrukturierungsrecht, das mag da sicherlich ein Lichtblick sein, trifft und dann möglicherweise auch noch auf ein deutsches Amtsgericht trifft. Das ist dann nicht immer kompatibel.
Aber ich glaube, nochmal zu dem Punkt, die Fallstricke sozusagen im deutschen Restrukturierungs- und Insolvenzrecht. Ich glaube, Du hast absolut den Punkt getroffen, Christian, wenn du sagst, deutsches Amtsgericht oder auch die Insolvenzordnung, zum Beispiel im Hinblick auf die Vorgaben, was Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens bedeutet und die Maßgabe, dass dieses Unternehmen bei zahlungsunfähig auch irgendwann Insolvenzantrag stellen muss und ich sozusagen nicht unendlich Zeit habe, meine vielleicht durchaus kreative Lösung, wie man das Unternehmen restrukturieren kann, dann noch außergerichtlich umzusetzen. Vielleicht läuft einem dann irgendwann auch die Zeit davon und auch ein IDWS-6-Gutachten lässt sich nicht innerhalb von einer Woche erstellen. Und ich glaube, das sind so Fallstricke, wo man durchaus als Investor, wenn man nicht die Nuancen des deutschen Systems kennt, Probleme haben kann, einfach weil das Recht immer noch etwas nuancierter ist als vielleicht im angelsächsischen Bereich.
Ich sehe, du hast schon die englische Zurückhaltung gelernt.
Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in der wir erstmals auch die Perspektive der Finanzinvestoren in den verschiedenen Restrukturierungsszenarien näher beleuchtet haben. Wir sagen vielen Dank, Benedikt und Alex, für die spannende Diskussion und interessanten Einblicke. Und wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Wir sagen danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut und gesund durch diese bewegten Zeiten. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Tschüss und bis bald.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.